Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Also ich bin totaler Fan von Annette Humpe. Ja, ja. Ich liebe die. Ich habe auch mal so ein bisschen, hat so ein Mentoring-Coaching bei ihr gemacht, was Texte angeht. Es ist Wahnsinn, wie die, also was sie für eine Technik hat, Texte zu schreiben. Ja. Das ist total irre. Man kann wirklich richtig viel von ihr lernen. Ich fand, dass sie tolle Songs geschrieben hat, dass sie eine geniale Denkerin ist, wie man was auf den Weg bringt. Also ich kenne natürlich auch Adel Tawil und was die gemacht haben. Muss ja nicht jedermanns Sache sein, so geschmacklich, aber ja, es ist einfach genial gedacht von ihr. Ne? Ja. Also sie ist schon, wenn man jetzt sagt, unter dem Aspekt des Kommerzes, ja, hat sie das einfach voll genäht und dann ist sie auch selber eine tolle Künstlerin.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Anna Loos. Geboren wird sie im November 1970 in Brandenburg an der Havel. Sie tanzt als Kind Ballett, finanziert sich später vom Taschengeld Gesangsunterricht und tritt auf im Look einer Punkerin mit ihrer Band Leck mich am Arsch. Mit 17 flüchtet sie über die Tschechoslowakei, Ungarn und Österreich aus der DDR in die BRD. Ab 1992 macht Loos eine Ausbildung an der Stage School of Music, Dance and Drama in Hamburg. Und so kommt sie allmählich zur Schauspielerei. Es folgen Comedy- und Kabarett-Shows. Sie macht im Musical Grease mit. 1998 hat sie ihr Kinofilmdebüt mit Das Mambo-Spiel von Michael Gwistek. Ab da ist sie regelmäßig im TV und Kino zu sehen. Etwa im Medizin-Horror-Thriller Anatomie, für den sie auch den Titelsong einsingt. Im Jahr 2000, da gewinnt sie den Darstellerpreis des Fernsehfilmfestivals Baden-Baden für ihre Rolle als Rocksängerin Rita in Halt mich fest. Hier ist sie zu sehen an der Seite ihres späteren Ehemanns Jan-Josef Liefers. Mit ihm hat sie zwei Töchter. Seitdem ist sie gerade aus dem TV nicht mehr wegzudenken, hat bis dato in ca. 38 weiteren Filmproduktionen und 22 Serienproduktionen mitgemischt, darunter auch die obligatorischen Tatort-Auftritte und als Helen Dorn verkörpert Loos seit 2014 die gleichnamige Hauptkommissarin in der ZDF-Kriminalfilmreihe. Trotz all ihrer Film- und Fernsehengagements schafft Loos es weiterhin als Sängerin aktiv zu sein. Von 2005 bis 2018 ersetzt sie die 1996 verstorbene Tamara Danz bei der ostdeutschen Rockband Silly. 2019, da veröffentlicht sie dann ihr Debütalbum Werkzeugkasten und am 2. Juni ist ihr zweites Album Das Leben ist schön erschienen. Und nun freue ich mich sehr, Anna Loos hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Hallo, wow, hi. Was für eine tolle Einleitung. Du weißt aber viel über mich. Ich glaube, ich muss dir Fragen stellen, damit ich auch ein bisschen was über dich erfahre.
Ich habe das Internet studiert, das ist gar nicht so schwer, aber manchmal steht natürlich da auch Mumpitz und deshalb muss ich jetzt natürlich ins Detail gehen.
Du hast aber keine ChatGPT zur Recherche, oder?
Nein.
Du das schon?
Nein.
Meine Kinder machen das schon mit der ChatGPT.
Ja, das ist mit Sicherheit auch hilfreich, wenn man die Hausaufgaben nicht selber schreiben will.
Ja, vielleicht. Oder im Falle meiner großen Tochter, die macht einen IT-Workshop, wenn man keine Lust oder keine Zeit mehr hat, das selber zu coden, dann fragt man einfach die ChatGPT, ob sie es codet.
Tatsächlich, ja. Das kann die. Eieiei. Siehst du, ich habe mich noch nicht so gut damit auseinandergesetzt.
Ja, das ist doch Wahnsinn. Das macht auch ein bisschen Angst.
Lass uns mal direkt bei deinem aktuellen Album bleiben. Das Leben ist schön. So hast du das genannt.
Ja.
Ist dein Leben schön? Bist du zufrieden? Vielleicht gar angekommen nach den bewegten Jahren deiner Jugend?
Ich glaube ja, dass man nie so wirklich ankommt, sozusagen. Also vielleicht, wenn man stirbt, das kann ich mir vorstellen, wenn man es schafft, irgendwie in so einem Moment so richtig geil loszulassen und zu sterben, dann könnte ich mir vorstellen, dass das was von Ankommen hat.
Ja.
Aber das Schöne am Leben finde ich eigentlich, dass das halt so eine Reise ist. Also früher, muss ich zugeben, war ich so ein bisschen schon so von so Steinen, die sich mir in den Weg gelegt haben, frustriert. Ne? Und ich habe dann immer so Gedanken gehabt, wieso jetzt passiert mir das? Warum muss ich da jetzt durch? Warum habe ich jetzt dieses Pech, irgendwie das zu erleben oder so? Und ja, ich sag mal, wenn man so ein bisschen älter wird, da würde ich mich jetzt schon mal dazu zählen. Ich bin 52 Jahre alt und ich liebe das auch, dass ich jetzt 52 Jahre alt bin. Und ich habe so ein, es hat sich bei mir so viel geändert. Also vielleicht auch dadurch, dass ich zwei Kinder bekommen habe und
ja,
die jetzt quasi auch mit denen schon so viele Jahre leben darf. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass das eine Niederlage ist oder ein Problem mich runterreißt. Ja klar, also ich bin auch mal ganz, bei mir gibt es auch so ganz melancholische und düstere Momente, aber ich weiß heute ganz sicher, dass die Sonne wieder aufgeht. Und da habe ich eine, also ich merke richtig, wenn ich das sage, dann kriege ich, also das soll jetzt nicht esoterisch klingen oder so, aber dann habe ich sowieso ein kleines Leuchten innerlich, weil ich habe so eine totale Überzeugung, dass der Tag, der nächste kommt und dass die Sonne irgendwann wieder rauskommt, egal wie mies das gerade ist.
Mhm.
Und deshalb kann ich vielleicht diese Momente, die so dunkel sind, heute besser genießen. Und für mich ist halt alles das Leben. Also nicht nur die rosarote Zuckerwatte. Ich will mich nicht den ganzen Tag durch die durchfressen und irgendwie
so von
einer
Backe. Das ist auch nicht gut für
den Bauch. Nein, so von einer Backe zur anderen grinsen.
Ja.
Für mich gehört halt auch die Träne irgendwie dazu oder der Verlust oder der, ja, oder die Enttäuschung. Das gehört genauso zum Leben und das ist auch schön.
Ja.
So.
Wenn du so ein Album angehst, wie sehr bist du da Songwriterin oder siehst du dich vornehmlich als Texterin und Sängerin?
Nö, ich bin schon auch Songwriterin.
Ja.
Also ich habe neulich ein lustiges Gespräch mit meinem Pianisten geführt, dem Konrad Oliert.
Mhm.
Mit dem habe ich auch ganz doch ein paar Lieder geschrieben, vom letzten Album, aber auch von diesem Album. Und ich versuche immer so ein bisschen besser zu werden am Klavier, ein bisschen mehr zu verstehen, handfertiger zu werden. Und er sagt immer, Anna, ja, Praxis ja, aber bitte. Mach nicht zu viel Theorie, setz dich nicht zu sehr damit auseinander.
Ja.
Ich meine, am Klavier kann man das super lernen und sich super verbildlichen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber der sagt, du, also die Art, wie meine Melodien kommen, die kommen halt nur über die Emotionen.
Mhm.
Also ich bin total, ich habe ganz viele gute Ideen für Melodien und ich habe auch gute Ideen für so, was muss ein Instrument für mich wann spielen, um was zu verkörpern. Also ich kann das dann immer nur vorsingen.
Mhm.
Am Klavier kann ich manche Sachen auch vormachen, ne? Aber ich habe irgendwie so ein, also er ist der Meinung, das würde kaputt gehen, wenn ich musiktheoretisch super drauf wäre, sozusagen.
Ja.
Das bin ich nicht, ne? Also ich finde mich ein bisschen in den Akkorden zurecht und ich weiß natürlich, wie die Tonleiter aussieht und so. Aber ich, wenn es kompliziert wird, dann steige ich meistens aus und sage, okay, Leute, ich weiß nicht mehr, was ihr meint. Erklärt's mir bitte. Und das braucht man aber nicht unbedingt, um Songwriting zu machen. Ne?
Aber du arbeitest ja für deine Songs auch mit unterschiedlichen SongautorInnen zusammen. Nach welchen Kriterien suchst du dir deine MitstreiterInnen aus?
Also ich habe gar nicht so viel Kriterien. Ich guck, was ich wenig interessant und sympathisch finde. Also Songwriting ist ja so eine Sache. In meinem Fall schreibe ich ausschließlich Songs, die mit meinem Leben zu tun haben.
Ja.
Also für mich ist es so ein bisschen, ich habe keinen Grund, Musik zu machen, wenn ich nicht was erzählen kann, was ich kenne oder was ich mag oder was mich bewegt oder so.
Ja.
Also wenn du mir jetzt einen Auftragssong geben würdest, ich bin kein guter Interpret, sage ich jetzt mal so. Ne?
Ja.
Ich habe bei Silly ja ganz viel interpretiert, die ganzen alten Lieder, da sehe ich mich eher als Interpret. Das ging bei mir aber ganz gut, weil ich halt mit dieser Band so aus meiner Kindheit verwachsen war. Das heißt, diese Band und diese alten Lieder haben mir halt auch ganz viel bedeutet. Die haben für ganz viel gestanden, was mir wichtig war. Und in diesem Fall war das so ein bisschen eine Ausnahme, weil sie doch viel mit mir zu tun hatten. Aber ja. Ich wäre jetzt kein guter Künstler, um, ich sag jetzt mal, man setzt mir was vor und ich mache das nach. Es war so ein bisschen das Problem, als ich angefangen habe, auf Englisch Musik zu machen. Ich dachte ja natürlich immer, Englisch ist cool. Ich komme ja aus dem Osten, da kann man ja auch. Mein Englisch ist heute noch lausig. Ich sage immer zu meinem Mann, wenn die Kinder groß sind, würde ich gerne 1-2 Jahre mal ins englische Ausland ziehen, damit mein Englisch einfach besser wird.
Ja.
Und ich glaube, das passiert nur, wenn ich irgendwo wohne, wo die nur um mich herum nur Englisch sprechen. Das werde ich auch machen, definitiv, weil es stört mich auch immer noch, dass mein Englisch schlechter ist als das meiner Kinder. Aber da habe ich tatsächlich gedacht, Englisch, man muss auf Englisch Musik machen, das ist irgendwie cool. Und habe mit Michel van Dijk, das ist ein ganz toller Hamburger Musiker, der hat früher auch für Echt geschrieben. Der hat die ganzen Hits, glaube ich, geschrieben, die Echt damals so berühmt gemacht haben. Ist aber selber auch ein ganz, ganz toller Musiker, Solokünstler. Hat jetzt gerade wieder ein Lied rausgebracht und ich glaube auch ein Album. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe es nicht ganz verfolgt. Auf jeden Fall mit dem habe ich My Truth geschrieben und noch 3 andere Songs. Also Radio, es war dann auch noch eine Single und so.
Erste Singles, genau.
Und da hatte ich auch meinen ersten Plattendeal. Direkt kam dann, es glaube ich, Edel Records mit Laughing Horse hieß die Firma damals. Und die haben dann so eine Riesenkiste mit, damals waren es noch Tapes. Ist schon lange her. Dann haben die mir so eine Riesenkiste Tapes gegeben mit so Leuten wie Guy Chambers, das ist ein Komponist, der schreibt für Robbie Williams und so. Und wirklich tolle Songs auch und so, ne? Aber ich, da war dann sofort bei mir Notbremse. Da war wirklich, da stand ich dann auf einmal im Zug, hab den Scheibe eingeschlagen und hab gesagt, ich will diesen Plattenvertrag nicht mehr. Ich will keine Musik machen, die nicht meine ist. Und ihr könnt mich mal, weil die natürlich gesagt haben, es muss sofort eine Platte jetzt her. Jetzt hast du diesen Song und jetzt hast du noch diese, du hast 2 Songs, also 3 Songs hatten wir eigentlich gemacht, 2 hatten wir veröffentlicht. Und jetzt müsst ihr direkt eine Platte machen. Und für mich war immer klar, eine Platte, das muss ja wachsen. Und ich fühlte mich dann doch in diesem Englisch gar nicht so zu Hause, wie ich dachte, wie das cool ist. Ne? Ja. Und dann habe ich halt gesagt, nee, das bin ich nicht. Sorry, also ich bin da raus. Und alle haben mich so angeguckt, so bist du eigentlich völlig verrückt. Du hast einen total coolen Plattendeal. Und dann habe ich gesagt, ja, was bin ich einfach nicht. Und habe das dann einfach aufgehört. Ne?
Über die Singles oder über gerade The Truth möchte ich nachher gerne nochmal reden. Lass uns nochmal kurz über den Prozess reden, so eine Platte aufzunehmen. Denn ich stelle mir vor, dass das ein relativ schwieriger Prozess ist, sich beim Songwriting dann auch anderen Menschen anzuvertrauen, mit der Hoffnung, dass diejenigen dann in der Lage sind, auch so deine Ideen so umzusetzen, wie du dir das eben halt vorstellst.
Genau, das wollte ich eigentlich gerade sagen, dass es beim Songwriting gar nicht darum geht, wie sucht man sich die Leute aus, sondern man muss es einfach ausprobieren. Also erstmal, für mich gibt es immer so, entweder ich habe mich ziehen Leute an oder nicht. Und wenn mich Leute anziehen, dann würde ich die immer fragen, hey, wollen wir das mal ausprobieren? Und dann merkt man aber in diesem, während des Writings, wie gut das funktioniert. Also man merkt, kann man diesem Menschen eine Geschichte erzählen, die einen berührt? Ja. Und kann man in diese Geschichte eintauchen? Für einen Song muss man ja eine Geschichte, also für mich ist das immer so ein bisschen therapeutisch, weil ich nehme eine Geschichte, die ich irgendwie intensiv empfunden habe oder empfinde immer noch und wo ich denke, mein Unterbewusstsein hat irgendein Ding mit der Geschichte laufen, lass die uns mal rausholen und dann hole ich die raus und dann muss man die ja von allen Seiten betrachten. Also man muss die so komprimieren in Form eines Songtexts, das ist ja quasi wie so ein kleines Gedicht. Ja. Das heißt, man muss sich erstmal intensiv damit beschäftigen, um zu wissen, okay, was ist denn jetzt, was will ich eigentlich erzählen, was ist eigentlich die Essenz? Da hast du wirklich viel drüber nachgedacht. Und das allererste, was ich mache, ich überlege mir die Perspektive. Das heißt, erzähle ich die Geschichte aus meiner Sicht? Erzähle ich sie aus der Sicht eines Gegenübers? Oder erzähle ich sie vielleicht aus einer dritten Sicht, die so sich das anguckt und drauf guckt und die gar nichts damit zu tun hat?
Ja.
Und während du das alles machst, also ich schreibe das dann immer in allen Perspektiven hin. Erstmal nur die Geschichte.
Ja.
Ich gehe dann in jede Perspektive und schreibe mir die Perspektive so auf und denke dann irgendwie so, krass, jetzt ist es irgendwie leichter. Also dann fühlt sich das irgendwie, also gerade wenn es so traurige Geschichten sind, dann habe ich irgendwie das Gefühl, wenn ich das alles gemacht habe, ist es schon mal viel leichter. Und dann habe ich irgendwie diese Geschichte schon mal sowieso, also wenn es noch irgendwie in meinem Unterbewusstsein geklemmt hat, habe ich es gelöst.
Ja,
ne?
Ja.
Das kann man aber nicht mit jedem Menschen machen und deshalb Das merkt man dann während des Songwritings. Mhm.
In diesem Podcast, da soll es natürlich auch immer um die Hörgewohnheiten meiner Gäste gehen. Und das, was man so hört, übt ja dann automatisch auch immer irgendwie so einen Einfluss auf die eigene künstlerische Arbeit aus. Und welche Bands, Songs, Alben beeinflussen dich denn beim Sinn deiner Musik? Gibt es da so musikalische Vorbilder, wo du sagst, so das ist so schön oder so interessant oder so bemerkenswert, was der oder diejenige macht? Sowas in der Art möchte ich auch irgendwie umsetzen. Kannst du da mehr oder minder Konkretes benennen?
Ja, na klar, auf jeden Fall. Also ich bin, da muss ich mal vielleicht ein bisschen zurückgehen. Ich bin ja in der DDR groß geworden und ich habe als Kind, meine Eltern hatten, natürlich hatten wir ein Radio. Wir haben in Brandenburg gelebt, man konnte Rias Berlin hören. Das heißt, ich hatte doch relativ guten Zugang zur westlichen Musik, würde ich mal sagen. Wir haben damals unsere Tapes so mitgeschnitten. Aber als ich ganz klein war, da habe ich mir nicht das Radio angemacht. Da haben meine Eltern mir Platten aufgelegt. Ne? Und das fing bei mir an mit Peter und der Wolf mit dem Orchester erzählt. Also ich hatte eine relative Affinität, sage ich mal, zu klassischer Musik. Also ich wollte ja auch Opernsängerin werden.
Ja.
Und meine Oma, die hat witzigerweise immer abwechselnd zwei Platten gehört. Das eine war die Colors und das andere war eine Platte von einem, sage ich jetzt mal, fast schlagerhaften Opernsänger. Der heißt Mario Lanza. Ich dachte als Kind immer so, ey, genau die Mischung ist es eigentlich. Also diese Dramatik der Colors. Mhm. Aber trotzdem, dieses Entertainment von diesem Mario Lanza, das hat mir super, der hat mich einfach immer entertained. Wenn ich den gehört habe, war ich immer gut drauf und so. Und dann dachte ich irgendwie, das will ich machen. Ich will Opernsängerin werden. Das war lange ein Wunsch von mir. Deshalb habe ich eigentlich Gesangsunterricht genommen. Das war sozusagen die Idee, eine klassische Gesangsausbildung zu machen.
Aber das ist ja letztendlich nicht das, was sich in deiner aktuellen Musik widerspiegelt. Da ist ja wenig von der Opernsängerin.
Das stimmt. Also ich bin aber auch aktuell, also ich bin nie so ein Hitparaden-Fan gewesen oder Hits, Dingsda-Bumsda. Ja. Ne? Ich weiß natürlich auch durch meine Kinder, wer ist heute on Vogue und ich weiß auch, was ich da gut finde und nicht. Aber ich bin irgendwie, keine Ahnung, ich höre gerne vor allen Dingen Bands, die es gar nicht mehr gibt, muss ich auch sagen, leider. Also ich höre immer noch gerne die Beatles. Ja. Ich höre gerne Nirvana. Mhm. Ich höre gerne Velvet Underground. Es gibt ein paar amtierende Bands, die ich auch mag. Deutsche sind leider, glaube ich, nicht dabei, leider. Ja.
Aber das finde ich ganz interessant, weil du ja tatsächlich, du machst ja poppigen, deutschsprachigen Indie-Rock, wenn ich das jetzt so mal so versuche, auf einen Nenner zu bringen. Und da schwingt ja meinetwegen schon viel von dem mit, was so in den letzten 20 Jahren in Deutschland auch sehr populär geworden ist. Also sich so nach und nach dann eben so, es hat natürlich nämlich eine Weile gedauert, bis das wieder in Anführungsstrichen angesagt war, dass Deutsch gesungen wird. Und dann gab es natürlich auch.
Aber jetzt gibt es auch eine Menge
Deutsche. Ja, jetzt gibt es eben eine ganze Menge deutsche Künstler, genau. Und kann da, also bist du da? Oder willst du da mit rein oder fühlst du dich da dazugehörig zu dieser Szene deutscher Indie-Pop-KünstlerInnen?
Mm-mm.
Nee.
Ich fühle mich irgendwie nirgendwo dazugehörig. Also ich merke das manchmal auch, wenn man auch so Festivals spielt. Ich kenne natürlich jetzt über die Jahre ein paar Künstler, die sind ja alle wahnsinnig nett. Ja. Aber man hat ja gar nicht so viel miteinander zu tun. Man ist irgendwie eher so alleine unterwegs. Es gibt natürlich auch deutsche Künstler, die mich geprägt haben. Ich bin natürlich auch aufgewachsen mit Herbert Grönemeyer.
Ja,
ne?
Ja.
Vor allem aber so Künstler wie Annette Humpe. Also ich bin totaler Fan von Annette Humpe.
Ja.
Ich liebe die. Ich habe auch mal so ein bisschen Art, so ein Mentoring-Coaching bei ihr gemacht, was Texte angeht. Es ist Wahnsinn, wie die, also was sie für eine Technik hat, Texte zu schreiben. Das ist total irre. Man kann wirklich richtig viel von ihr lernen. Ich fand, dass sie tolle Songs geschrieben hat, dass sie eine geniale Denkerin ist, wie man was auf den Weg bringt. Also ich kenne natürlich auch Adel Tawil und was die gemacht haben. muss ja nicht jedermanns Sache sein, so geschmacklich, aber ja, es ist einfach genial gedacht von ihr. Ne? Ja. Also sie ist schon, wenn man jetzt sagt, unter dem Aspekt des Kommerzes, ja, hat sie das einfach voll genäht. Und dann ist sie auch selber eine tolle Künstlerin.
Mhm. Du wirst vor 53 Jahren in Brandenburg an der Havel geboren. Und das ist idyllisch gelegen, umringt von Natur und viel Wasser. Deine Mutter ist Krankenschwester, dein Vater Ingenieur. Jetzt hast du mir schon verraten, was deine Oma gerne gehört hat. Aber was haben denn die Eltern ganz gerne gehört? Also du, na klar, Peter und der Wolf, sagst du, hast du gehört. Es gab klassische Musik. Mhm. Ihr habt Rias gehört. Ist das so, dass dann irgendwie so, dass ritualmäßig dann irgendwie morgens beim Frühstück Rias gehört wurde? Mhm. Oder eher so im Geheimen, weil es natürlich dann auch wiederum ein Westsender war und so?
Also Rias habe ich eher so für mich gehört, sozusagen, ja, mit meinen Freundinnen. Eine von denen hatte so einen Kassettenrekorder, ja, wo man Radio hatte.
Ja.
Wir hatten zu Hause zwar ein Radio, aber ich weiß gar nicht, ob ich da Rias reingekriegt habe. Also zu Hause haben wir gar nicht so viel Musik gehört. Meine Eltern haben ja auch gar nicht so viel Zeit gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Also meine Mutter ist nach Hause gekommen von der Arbeit und hat ein bisschen Haushalt gemacht und tralala. Ja. Und es war nicht so, dass sie sich dazu dann immer das Radio angemacht hat.
Ja.
Die haben ab und zu Platten gehört. Mein Vater liebt Elvis, immer noch.
Ja.
Ne? Also mein Vater hatte ein paar Elvis-Platten. War ja auch gar nicht so einfach, gute Platten zu besorgen im Osten.
Ja.
Klassik ohne Ende. Mhm. Also klassische Platten gab es ja doch ganz gut zu kaufen. Aber ich weiß, mein Vater hatte auch eine Platte von den Beatles. Da habe ich die quasi kennengelernt.
Ja.
Und zwar war das aber eine Platte, die aus Russland war.
Aha.
Also ich weiß nicht mehr, was stand da drauf. Ensemble, Vokale, also da stand quasi, ich weiß nicht mehr, was die Russen da drauf geschrieben haben. Auf jeden Fall Titel stand drauf, aber auch noch so eine russische Titulierung, was das eben für eine Band sei und so. Und das hat mein Vater auch gehört. Und für meine Eltern war Plattenspieler angesagt. Also meine Eltern haben Platte gehört. Und er, das war so das Wochenende, also der Samstagnachmittag, der wurde so eingeläutet mit, man legt sich jetzt mal eine Platte auf.
Ja.
Also das war was Besonderes und ich finde es ja auch immer noch genauso. Also ich mache ja auch eine Vinyl, nicht weil ich besonders viel davon verkaufe oder weil es besonders viel Geld bringt oder so, sondern ich mache das einzig, weil für mich, du mischst die Platte ja nochmal anders, also du machst das ja komplett neu, das Vinyl.
Ja.
Und ich finde halt dieses Erlebnis, eine Platte auf den Plattenspieler zu legen, sich daneben zu setzen und zu sagen, ich nehme mir jetzt Zeit für diese Platte, für was hat der Künstler sich überlegt, was ist auf Seite A, was ist auf Seite B, was ist das für eine Reise, ne?
Ja.
Nicht dieses, ich höre mal in einen Song rein oder ich höre das querbeet oder alle reden von der Nummer 3, dann höre ich mal die zuerst.
Ja.
Nein, sondern genau so, wie die Sinuskurve vom Künstler gedacht ist, hört man das in auf seinem Sofa oder im Sessel oder man liegt auf dem Teppich oder was weiß ich. Und das ist echt speziell und das wird heute viel zu wenig gemacht. Ich glaube auch, dass ich versuche mit meinen Kindern sowas zu machen. Also ich gehe zum Beispiel gerne mit denen auf Flohmärkten und ich sage dann immer, okay, jeder sucht sich eine Platte aus. Und dann machen wir aber, also dann hören wir die sozusagen zu dritt.
Ja,
ne? Also dann legen wir uns auf den Boden mit einem Kissen und dann sagt jeder was zu der Musik und dann hören wir uns die halt zusammen an. Und das ist echt ein richtig cooles Erlebnis.
Ja.
Man quatscht jetzt nicht so viel miteinander, sondern man hört eher dieser Musik zu, aber man hat ein wirklich tolles gemeinsames Erlebnis und kann ich nur empfehlen, ich glaube, das machen heute einfach leider viel zu wenige junge Leute Platte hören. Ne?
Ja. Wobei ich das Gefühl habe, dass sich das auch wieder ändert, weil ja tatsächlich im Vinylmarkt die Kurve ja steil nach oben geht und man ja heutzutage selbst im Urban Outfitters Laden LPs kaufen kann, weil sie so, naja, so ein Stück Lifestyle für das stylische Wohnzimmer und so sind.
Ja, die
große
verkaufen
Cover.
Auch so kleine Plattenspieler.
Ja, tatsächlich,
habe
genau.
Habe ich meinen Kindern auch
genau
gekauft.
Ja.
Das haben wir jetzt Werbung gemacht, macht nichts.
Nee, es ist ja nur ein Beispiel, wie sich Dinge wieder entwickeln. Du bist 6 Jahre alt, als du mit dem Ballettunterricht beginnst. Ist das aus einem eigenen Wunsch geboren oder wurde dir das aufgezwungen, weil das irgendwie dazugehört?
Also ich würde sagen, ich war ein richtig nerviges Kind. Ich war so ein, also heute würde ich Ritalin bekommen oder irgend sowas. Ja. Also ich war immer hyperaktiv. Ja. Ich war immer, mein Vater hat morgens immer gesagt, oh bitte, ey, kannst du einfach kurz mal eine Pause, einfach noch ein bisschen leise sein oder so. Heute sagt mein Mann zu mir, ey Anna, gib mir noch eine halbe Stunde bitte, sorry, ich bin noch nicht so weit. Ja. Ich bin halt so ein, keine Ahnung, wie so ein Duracell-Häschen, ja, muss man sich das vorstellen. Und meine Eltern haben immer gedacht, was ja auch eigentlich eine gute Idee ist, ja, Sport hilft. Also mhm, Sport auspowern, irgendwas machen, körperlich. Ja. Und das war auch gut. Ich habe, glaube ich, in meiner Kindheit so ziemlich jede Sportart ausprobiert. Also vom Ballett, künstlerische Gymnastik habe ich gemacht. Ich war mal im Kanuverein. Ich bin geschwommen. Mein Vater war ja mal Schwimmer. Also auch richtig leistungsmäßig und so. Und Schwimmen habe ich auch gemacht. Ich war auch überall ganz gut. Tennis habe ich gemacht. Ja. Tennis habe ich lange gemacht. Da bin ich dann hängen geblieben irgendwie. Ich glaube, von meinen Eltern war das eher so ein, okay, die braucht halt irgendwas. Ballett, das Schöne am Ballett, also meine Mutter hat immer gedacht, ein Mädchen, wo wir ja beim heutigen Thema der Zeit sind, muss irgendwie so ein bisschen filigran sein und so. Ich war halt, ich hatte immer kaputte Knie, meine Knie sehen heute auch total vernarbt aus. Ich habe geliebt, mit den Jungs Fußball zu spielen. Ich bin mit dem Fahrrad den Berg runter und habe irgendwie geguckt, wie ich da unten ankomme, war mir echt egal. Ich war so ein bisschen waghalsig und hatte halt immer, ich habe drei Löcher im Kopf, ich hatte halt immer irgendwas kaputt und so. Meine Mutter hatte, glaube ich, die Hoffnung, dass ich durch diesen Ballettunterricht so ein bisschen mädchenhafter werde, so
aber,
bisschen.
Aber wo du das alles sagst, gut, dass deine Mutter Krankenschwester war.
Ja, da meine Mutter, also damals wurden, nach der Wende wurden die Polikliniken als allererstes mal alle dicht gemacht. Ja. Das waren eigentlich Ärztehäuser im Osten, die nannte man Polikliniken. Mhm. Und da hat meine Mutter gearbeitet und das war wirklich, da waren wir auch, die haben immer schon gelacht, weil meine Mutter war ständig mit mir da, weil ich irgendwas aufgeschlagen und kaputt hatte. Ja. Aber ja, der Ballettunterricht, also ich fand das toll, weil ich hatte auch so ein bisschen Disziplinproblem oder Hierarchieproblem oder wie man das nennt. Ja. Also habe ich auch immer noch, ist irgendwie in meinem Charakter verankert. Ich glaube auch, man kommt auf die Welt und ist ein bisschen so, wie man ist. Und bei mir gibt es so ein bisschen so ein Problem, wenn jemand so mit Nachdruck sagt, was er von mir will.
Ja.
Dann macht das, habe ich so ein innerlich, dann stellt sich bei mir innerlich so ein ganz gerader Draht irgendwie in meinem Rückenmark auf, der sagt so, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Und dann, ich habe so ein Bestreben, das dann nicht zu machen.
Was natürlich dann bei deinem Job ein bisschen kompliziert ist, weil du ja potenziell auf Regisseurinnen und Regisseure hören musst, weil die ja Ansagen machen, wie du was zu tun hast, potenziell, wenn sie in deren Ansicht du das nicht so machst, wie sie es gerne hätten, ne?
Ja, naja, so ist das ja nicht beim Drehen. Also das ist schon eine kreative Arbeit, wenn man Filme dreht. Ist ein bisschen auch so, wie wenn man Theater spielt. Ist ja nicht so, dass der Regisseur dir sagt, was du zu machen hast, ne? Sondern, man arbeitet sich das zusammen, aber man bringt ein paar Varianten mit, die man gearbeitet hat und die schlägt man vor. Und der Regisseur entscheidet sich dann für die, die für ihn am besten da reinpasst. Okay. Aber es ist im Prinzip ja, sind ja schon alles deine Variationen, die du quasi vorbereitet hast.
Hast du dich denn in der Kindheit je mit einem Instrument ausprobiert oder warst du da dann zu ungeduldig und zu hibbelig für?
Nee, mit Klavier. Also mein Vater hat mir dann auch ein Klavier gekauft.
Ja.
Ich habe dann so lange an meinen Eltern rumgesägt, bis ein altes Klavier gekauft wurde. Dann das Schlimmste war, also das Schwierigste war eigentlich, ein Klavierstimmer zu finden in Brandenburg. Also ich komme aus Brandenburg an der Havel und meine Eltern haben tatsächlich aber einen gefunden und ich habe dann auch rudimentär Klavier gelernt, aber ich habe mir das eher selber beigebracht.
Ja. Du bist 13, als du dir vom eigenen Taschengeld angeblich Gesangsunterricht finanzierst. Und zwar bei einer bulgarischen Opernsängerin namens Jana Michailova am Brandenburger Theater. Woher kam dein Wunsch, singen zu können und dafür sogar so weit zu gehen, das eigene Taschengeld dafür zu investieren?
Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass ich das Taschengeld sozusagen von meinen Eltern gekriegt habe und dahin getragen habe, sondern ich habe dafür mir Sachen ausgedacht, die ich machen kann. Zum Beispiel in der DDR gab es Geld dafür, wenn du alte Flaschen, altes Papier abgegeben hast. Und da haben die Schulen auch immer so Sammelaktionen gemacht, um Klassenkassen aufzufüllen und so.
Ja.
Das meiste Geld gab es aber für Schrott.
Ja.
Und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich hatte die Idee, sozusagen Geld so zu verdienen. Ich bin von Haus zu Haus, von Klingel zu Klingel und habe mir eine Liste gemacht und habe gesagt, ob sie Schrott haben. Ich würde am Samstag kommen und den abholen.
Ja.
Dann habe ich meinen Vater immer überredet. Der hatte so einen Anhänger,
ja,
den Anhänger ans Auto. Und dann sind wir die ganzen Adressen, die gesagt haben, ja, klar, komm ja, vorbei. Dann bin ich den abholen gefahren und habe den zum Schrottplatz gebracht und habe halt richtig Kohle dafür bekommen. Ne?
Ja.
Also sowas habe ich gemacht oder Flaschen dann mitgenommen, ja, oder alte Zeitungen und da musste man so einen Stapel draus machen, zusammenschnüren, mhm, und dafür hat man Geld bekommen. Ne? Das war quasi, ja, eine, also für mich als Kind, das war sozusagen mein Taschengeld.
Aber
also
das ist, aber
ich weiß
das
gar nicht, meine Eltern haben mir, glaube ich, gar kein Taschengeld bezahlt.
Aber das ist ja schon krass viel Aufwand und Organisation, die du betrieben hast, um dann Geld zu haben, um dir selber Gesangsunterricht zu finanzieren. Das ist ja schon bemerkenswert, finde ich das.
Ja, aber ehrlich gesagt, also es hat mir Spaß gemacht.
Ja.
Diana Michailova, die war tatsächlich, also damals, als ich bei ihr Unterricht, ja, hatte, war die jetzt, da war die ja schon älter. Mhm. Ne? Mittlerweile lebt sie leider auch schon nicht mehr. Und ihr Mann war auch ein Opernsänger. Und das, ja, waren zwei Bulgaren, die quasi in Brandenburg gelebt haben und da im Theater waren. Und als ich, also ich bin viel ins Theater gegangen als Kind, als ich die da gesehen habe, als diese Idee quasi, mhm, bei mir war oder gehört habe, besser gesagt, kam, dass die mir Gesangsunterricht geben müsste. Also ich habe die auch gesehen und ich habe der auch quasi am Bühnenausgang richtig aufgelauert und, ja, gefragt, ob sie mir Gesangsunterricht gibt. Und ich habe witzigerweise vor 1-2 Jahren war das, glaube ich, da hat mein Mann, es gibt so eine Wagner-Aufführung, die Loriot gestaltet hat, wo er Texte dazu geschrieben hat, wo er quasi in einer mega abgekürzten Variante, ja, durch Wagner durchreitet. Sehr, sehr lustig. Und der Dirigent, der das dirigiert hat, die Frau von ihm, die saß dann neben mir. Also wir haben uns die Vorstellung zusammen angeguckt und hat sie gesagt, ich weiß, du hattest auch bei Jana Michailova Gesangsunterricht. Und die, also, ja, ist ungefähr in meinem Alter und hatte, ja, auch, die ist Sängerin geworden, ja, tatsächlich Sopranistin. Und die hatte auch bei ihr Unterricht. Also, ja, das war auch eine ganz, ganz tolle Lehrerin, muss ich sagen. Und es war wirklich für mich so, das gibt's ja nicht, dass ich in meinem Leben nochmal einen treffe, der da auch Unterricht hat. Das ist ja krass.
War denn Frau Michailova streng? Oder hat sie viel Disziplin, ja, von dir erwartet?
Die war streng. Also sie hat sozusagen Aufgaben ausgegeben. Wegen der habe ich mir auch meinen Vater überredet, das Klavier zu kaufen, weil, also diese Übung,
ja.
Also was heute so für mich toll ist, wenn ich jetzt quasi, also als Sänger ist es schon gut, wenn man sich so ein bisschen aufwärmt und,
ja,
ein bisschen,
ja,
guckt, dass man irgendwie eine Art von Stimmsitz hat, weil ansonsten, mhm, macht man irgendwas und raucht sich die Stimme auf. Und meine Stimme ist relativ robust, glaube ich, geworden dadurch, dass ich diesen Unterricht hatte, weil ich, ja, einen ganz guten Sitz habe. Ich weiß, wie ich, also wenn ich das mal verliere, wie ich das wieder herstelle. Und ich habe quasi als Kind gedacht, wenn ich die Übung machen kann zu Hause,
ja,
die sie mit mir macht, und dazu, ja, brauchte man ein Klavier, ja, quasi, um die Tonleiter hoch und, ja, runter zu gehen, ne, ja, und so. Und deshalb, das war eigentlich der Ursprung, meinen Vater zu überreden, dieses Klavier zu kaufen.
Ja.
Also was ja für uns eine große Anschaffung war damals.
Ja, natürlich.
Und
vor allem muss es ja auch, es muss ja auch reinpassen. Es ist ja so, es ist ein großes Gerät.
Ja, eben. Meine Eltern hatten, ja, ein Haus, also die, ja, die hatten eigentlich Platz, hatten wir, ja, genug. Ja. Aber die war schon streng, die hat schon darauf geachtet, dass die Übung, die sie so mitgegeben hat als Aufgabe zu Hause, dass man das auch gemacht hat. Das hat die auch gemerkt. Also wenn man nicht gearbeitet hat, dann hat die das gemerkt. Aber ich glaube, das ist auch ein Vorteil, wenn man selber das Geld sich zusammenspart. Oder,
ja, ja.
Also mir hat das irgendwie, ich habe das gar nicht in Erinnerung als, das war so furchtbar. Das hat Spaß gemacht auch,
ja,
an Klingeln, Leute kennenzulernen und die zu bequatschen, mir ihren Schrott zu geben. Das ist ja auch lustig.
Ja.
Ne? Aber ich glaube, wenn man das selber macht und nicht alles geschenkt kriegt oder so hinten reingestopft kriegt, ja, dann weiß man es auch mehr zu würdigen. Also dann arbeitet man vielleicht auch intensiver. Dann ist einem das nicht egal, ob man seine Aufgaben erledigt. Mhm. Dann will man das ja auch. Also ich wollte das auch.
Du bewirbst dich und ich nehme, also du musst noch Teenagerin gewesen sein, weil das war vor deiner Flucht in die BRD, an der Hochschule für Musik Hans Eisler.
Mhm, genau, das war meine Idee, da klassischen Gesang zu studieren.
Und da wirst du abgelehnt, angeblich auch aus dem Grunde, weil du optisch wie eine Punkerin aufgetreten bist. Woher kam...
Nee, das ist Quatsch.
Das ist Quatsch, gut, das, ja, habe ich so Quatsch im Internet gefunden. Ich dachte... Mich hätte nämlich jetzt interessiert, ob du tatsächlich dann die Punk-Subkultur für dich entdeckt hast, weil das natürlich nicht gut angesehen war im repressiven System der DDR.
Nee, also ich sag's jetzt mal so, ich war jetzt kein Punk, der irgendwie die Häuser besprüht hat oder so, ne?
Ja.
Also sowas fand ich immer schon mega blöd, weil das für mich so, ich zerstöre irgendwas, was jemand anders gehört, das stehe ich überhaupt nicht drauf. Nein, aber ich hatte eine Punkband, das war eher so ein Spaß. Also ich bin ein bisschen punkig angepunkt gewesen. Ich würde, meine Eltern würden sagen, du warst ein Vollpunk. Ich hatte so ein Revoluzzer-Ding am Laufen und ich wollte einfach Musik machen und ich hatte ein paar Freunde, die das auch machen wollten und wir standen halt auf Punkmusik.
Ja.
Ne, auf Feeling B damals im Osten und so.
Ja.
Und das hatte aber gar nichts mit der Hochschule zu tun. Also die Hochschule, da habe ich mich beworben und es ist auch richtig gut gelaufen. Es ist ja auch so eine Drei-Sparten-Bewerbung gewesen, so eine Drei-Runden-Bewerbung gewesen. Und ich habe die eigentlich alle ganz gut überstanden, aber ich hatte, die haben mich trotzdem abgelehnt. Und für mich hatte das immer so ein bisschen mit meinem Vater zu tun, weil der war in Brandenburg in einer Papierverarbeitenden, da gab es so eine Papierfabrik und da war mein Papa der stellvertretende Leiter. Und mein Papa war aber nicht in der Partei.
Mhm.
Und sein Chef war sehr, sehr alt und die wollten halt immer, dass mein Vater das macht, aber dann hätte er in die Partei eintreten müssen und das wollte er nicht.
Ja.
Also gab für ihn keinen Grund dafür und mein Vater war jetzt auch kein Fan von denen.
Ja.
Und das war immer so ein Diskurs und also ich habe das quasi darauf zurückgeführt, dass ich das deshalb nicht studieren durfte. Und das war für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, dann muss man ja, im Osten musste man als junger Mensch zur Berufsberatung.
Ja.
Ne? Also da wurde einem dann gesagt, was man machen darf und was man, wo es einen Platz gäbe für einen und was man machen kann und was nicht. Und bei mir war es dann, also nachdem ich kein Abitur machen durfte und auch nicht an der Hochschule für Musik angenommen wurde, um klassischen Gesang zu studieren, was ja mein Ziel war, war es dann, ich könnte Kinderkrippenerzieherin lernen an der medizinischen Fachhochschule.
Ja.
Oder Bekleidungsfacharbeiterin. Also das sind, also das ist quasi Näherin, ne?
Ja.
Und ich hatte aber ein 1er-Zeugnis. Also ich habe meine 10. Klasse richtig gut abgeschlossen. Ich war auch ein schlaues Kind.
Ja.
Und dann dachte ich irgendwie, nö. Also dann nehme ich jetzt meine Beine und lauf und gehe einfach irgendwo hin, wo ich mein Leben selber bestimmen kann, weil ich hatte, also ich respektiere jede Näherin, ich respektiere also alle Erzieherin sowieso, ich finde es einen tierisch anstrengenden Beruf und das muss man auch leidenschaftlich gerne machen, sonst ist man da glaube ich verloren, aber ich wollte das halt nicht machen, also ich war überhaupt nicht der Typ dafür und ich wollte es mir auch schon gar nicht diktieren lassen, also ich wollte halt einfach als junger Mensch alle Möglichkeiten haben. Ne?
Und du hattest dann aber tatsächlich eine Punkband als Teenagerin, die leck mich am Arsch.
Hieß. Aber bevor ich, das war bevor ich mich also an dieser Uni beworben habe.
Ja, ja.
Ne?
Aber ist eine Band zu haben, eine Punkband zu haben, die leck mich am Arsch heißt, du bist Teenagerin, ich meine, das ist doch ein echter Affront damals gewesen, oder nicht? Oder hat euch einfach eigentlich, hat das niemand mitgekriegt und ihr habt nur so ein bisschen für euch
also
irgendwie.
Also wir waren ja keine bekannte Band, die auf Festivals oder so gespielt hat im Osten, ne? Sondern wir waren halt in Brandenburg, wir haben im Keller von einem Kumpel geprobt.
Ja.
Meine Eltern haben sich darüber totgelacht. Die haben nur immer, meine Mutter hat nur immer gesagt, so gehe ich mit dir nicht raus. Also,
wie sahst du denn aus eigentlich?
Gar nicht so schlimm. Ich sah eher so ein bisschen aus wie so ein Cyndi Lauper-Verschnitt. Also ich hatte weder rasiert meine Seiten oder so. Ich hatte halt einfach wild toupierte, geflochtene, gedreadlockte Haare. Heute durfte man das gar nicht mehr machen an eigener und fremder Kultur. Und ich hatte die alte Motorradjacke von meinem Vater halt. Mit Nieten versehen und angesprüht, eine schöne Leoparden-Leggings, wie man das halt so macht.
Ja.
Dann hatte ich von meiner Schwester, die hatte in der Schule im Osten gab es irgendwo in der oberen Klasse gab es so Wehrunterricht und da gab es so Armee-Boots.
Ja.
Und die hatte ich ihr geklaut und so, also alles voll mit Nieten gemacht, ein bisschen angemalt. Halt so, dass man Spaß hatte und dass alle einen angeguckt haben und gesagt haben, dies gegen alles. Das, so hat man sich halt angezogen quasi.
Ja. Ich stelle mir vor, dass es im Zweifel gar nicht so einfach war, die passenden Accessoires dann in der DDR zu bekommen. Also so eine Leoparden-Leggings oder so. Oder ging das?
Doch, das ging eigentlich. Ja. Also Leoparden-Leggings hatte ich sogar zwei. Na. Also was schwierig war, in der DDR zu bekommen, war eine Levi's 501 oder ein paar coole Turnschuhe oder so. Ne? Es gab ja coole Turnschuhe, wir haben sie nur nicht für cool gehalten. Heute ist es eine total teure Innenmarke, die CH-Turnschuhe. Da habe ich mir neulich ein paar gekauft und dachte, wow, sind die teuer. Aber es sind halt so richtig tolle Lederturnschuhe.
Ja.
Und die habe ich als Kind gehabt, aber nicht zu schätzen gewusst. Ja, ja, ja. Ne? Also es war halt so Ostzeug. Ja, ne? Aber es waren eigentlich tolle Turnschuhe. Ich wollte natürlich Adidas Turnschuhe haben und eine Levi's 501. Und ich wollte einen Shelly Parker haben und ein Schwerter zu Flugschein irgendwann später. Ne? Und sowas dafür, also ich hatte ja so Westverwandte, meine Eltern haben ja Geschwister im Westen gehabt. Da war das, da konnte man es dann ja auch mal bestellen als Kind zum Geburtstag oder so. Und so ein paar Sachen habe ich auch aus dem Westen gekriegt. Aber also für das Punker-Outfit hat alles gereicht, was es im Osten so gab.
Hast du über den Rias dann auch zum Teil Punkmusik kennengelernt? Ich meine, du hast Feeling B erwähnt, aber es sind keine Ahnung.
Aber Bands, Feeling B ist ja eine Ostband.
Genau, genau. Aber du, wie ist das mit anderen Bands wie den Sex Pistols oder so? Also halt als eben sehr große, prototypische Punkband oder
also
so?
Also Sex Pistols kannte ich von einem Freund. Ich habe auch irgendwann Tom Waits zum Beispiel, also sowas, das ist punkig, aber es ist jetzt ja gar kein Mainstream. Also da war ich als Jugendlicher irgendwann, ein Freund von mir, der hat Fotografie gemacht und er hat dann irgendwann die Theaterleute fotografiert. Da habe ich über die Ecke habe ich den dann kennengelernt. Und der zum Beispiel hat zu Hause Tom Waits Platten gehört und das war für mich so, da bin ich wirklich nach der Schule nur hingefahren und habe mich irgendwo hingesetzt und habe dann einfach zugehört, wie der singt, weil ich das so cool fand. Ja. Also das war für mich halt so was komplett anderes als das, was ich kannte. Und das fand ich irgendwie, das fand ich mega geil. Also weiß ich heute noch, das hat sich so richtig bei mir reingebrannt. Und ich weiß, dass ich mich richtig gefreut habe. Früher gab es ja noch keine Telefone und Handys und so. Ne? Und dann habe ich, der hatte so einen Blog an seiner Tür. Also wenn ich zu dem nach der Schule gegangen bin, dann habe ich geschrieben, versuch's morgen nochmal nach der Schule, bin sogar dann und dann da. Und manchmal stand dann unter meinem Zettel am nächsten Tag so, musst morgen nochmal kommen, heute habe ich irgendwas. Oder der war halt da. Ne? Das waren halt irgendwie lustige Zeiten eigentlich.
Die Schauspielerin Nina Hagen, die wird mit ihrer Band Automobil und dem Song Du hast den Farbfilm vergessen 1974 ja dann zum Popstar in der DDR und danach wandert sie in die BRD aus und wird Teil der Punkszene und dabei hat sie ja tatsächlich auch so eine klassische Gesangsausbildung und so weiter. Hatte Nina Hagen eine gewisse Vorbildfunktion für dich? Hast du mitbekommen, dass diese Frau existiert und welchen Weg die so hinter sich genommen hat? Denn ich erkenne in euer beiden Lebensweg nämlich so gewisse Parallelen tatsächlich.
Also ich weiß natürlich, wer Nina Hagen ist, wusste ich auch als Kind und ich finde den Song, du hast den Farbfilm vergessen, Michael, also ich finde es auch geil, wie sie das gesungen hat, aber die war quasi so ein bisschen vor meiner Zeit. Ne? Ja. Also ich habe die auch mal kennengelernt und ihre Mutter und auch ihre Tochter viele Jahre nach der Wende und ich fand sie und finde sie auch immer noch, ich weiß nicht, aktuell macht sie ja glaube ich gar nichts, aber sie war schon eine Ausnahmekünstlerin, ne? Und glaube ich eine auch mit dem Kopf durch die Wand und so, also ich kann ja so eine Leute total gut verstehen, also ich finde es halt sehr schade, dass sie eigentlich nichts mehr gemacht hat, aber keine Ahnung warum, steckt da nicht drin sozusagen.
Du bist erst 17, als du 1988 die Flucht in den Westen antrittst, und zwar über die Tschechoslowakei, Ungarn und Österreich. Und ich finde, das klingt natürlich abenteuerlich und auch gefährlich. Und ich nehme an, dass man so eine Sache ja auch nicht angeht, ohne dann halbwegs konkrete Pläne zu haben, wie es dann weitergehen soll, wenn die Flucht erst geglückt ist. Und dein Ziel war deine Tante in Wedel in Schleswig-Holstein.
Nee, die war nicht mein Ziel. Also mein Ziel war einfach wirklich total naiv und mit mega Wut im Bauch. Ich wollte einfach nur weg aus diesem Land. Ich wollte einfach in den Westen, weil ich dachte, da geht alles. Das war natürlich auch total naiv. Also und ich hatte gar nicht das Ziel, zu meiner Tante zu gehen. Das hat sich alles erst ergeben. Ich bin ja mit meiner besten Freundin abgehauen damals, mit Beate. Und wir sind tatsächlich richtig in Gießen im Auffanglager gelandet. Dann hatte Beate eine Tante in Gießen, die hatte so ein, die hat eine Mietswohnung und die hatte im Keller, so Souterrain-Keller war das, da hatte die sich so ein, wie so ein kleines Gäste und die ans Telefon bekommen und meine Mutter hat dann heulend gesagt, du musst mal Tante Erika anrufen.
Ja.
Das waren halt ihre, das war halt ihr Bruder und die Frau ihres Bruders und du musst die anrufen, die müssen dir helfen.
Ja.
Und dann habe ich da angerufen und die hatten schon den Plan gemacht, Mädchen, komm mal her, meine Eltern und die, ne? Und dann bin ich halt da mal hingefahren nach Wedel.
Ja.
Aber erstmal war ich in Gießen
und
erstmal hatte ich auch gar keinen Plan. Also ich war auch wirklich, ich bin auch wirklich da aufgeschlagen in diesem Westen. Auch als ich dann in Wedel war. Mhm. Ich werde nie vergessen, es hat sich bei mir auch richtig eingebrannt, mein erstes Erlebnis. Ich will in die Stadt fahren und mir eine Jeans kaufen.
Mhm.
Und ich hatte dann Geld.
Ja.
Und dann hat meine Tante gesagt, hier, das ist die S-Bahn, da setze ich dich ab, da fährst du bis zur Mönckebergstraße, das ist eine große Straße in Hamburg, so eine Einkaufsstraße. Und ich kannte halt nur den C&A und ich habe mir das so vorgestellt, da gibt es halt dieses große Kaufhaus, das heißt C&A und da kriege ich eine Jeans. So wie im Osten, in Brandenburg, da gab es in der Hauptstraße die Jugendmode und da gab es Klamotten. Und ansonsten gab es halt keine Klamottenläden.
Ja.
Und die Mönckebergstraße ist, wenn man Hamburg kennt, eine große Einkaufsstraße mit vielen Läden. Und ich bin dann da so durch und dachte so, oh, hier gibt's ja überall Jeans, das ist ja krass. Dann bin ich, dann habe ich diesen C&A gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt. Dann bin ich da rein. Erstmal hat es mega gerochen. Es war wirklich so, es war so eine Reizüberflutung von der Nase. Dann musste ich ja die Rolltreppen hochfahren, bis ich in diese Damenabteilung kam. Und dann gab es da halt nicht eine Jeans, sondern dann gab es da 100 Jeans und 100 T-Shirts auf so Stangen, alle nach Größen geordnet. Und es war so richtig, ich weiß richtig, wie ich so da war, mir das alles angeguckt habe und irgendwann wieder in der S-Bahn saß und dachte so, okay, ich hatte gar nichts gekauft. Ich hatte eine absolute Reizüberflutung und war so richtig, oh mein Gott. Und ich bin dann da ja aufs Gymnasium gegangen in Wedel, auf das Johann-Rist-Gymnasium. Da wurde ich auch, da bin ich nicht gut aufgeschlagen. Ich habe, ich komme aus Brandenburg an der Havel, da spricht man ein schlimmeres Berliner als in Berlin.
Ja.
Also ich habe nur so geredet, ich wusste überhaupt nicht, wie man ich gesagt und so. Und nach zwei Wochen hat mich die stellvertretende Direktorin, Frau Fink damals, zu sich zitiert und gesagt, Frau Loos, wir sprechen hier Hochdeutsch und Sie müssen sich hier anpassen.
Ja.
Kein Mensch versteht Sie und mit diesem Proletarier-Akzent kommen Sie hier nicht weit.
Ja.
Das war eine richtig knallharte Ansage. Und ich weiß noch, wie ich dann da saß und immer versucht habe zu sagen, also ich denke, so, ne, und das, also ich hatte das Gefühl, dass ich so wie aus mir rausfliege und gar nicht mehr ich so selber bin, weil das war einfach gar nicht meine Sprache. Ich konnte kein Hochdeutsch.
Yeah.
Ich habe mir das aber dann da drauf gedrückt.
Uh-huh.
Aber so richtig glücklich bin ich an diesem Gymnasium eigentlich nicht geworden. Ich war auch so ein bisschen enttäuscht von dem Unterricht. Also in den Naturwissenschaften lagen die weit zurück. Und in den Geisteswissenschaften waren die gar nicht so frei, wie ich dachte. Also ich habe mir das alles vorgestellt, ja, man könnte mal den Bader-Meinhof-Komplex nochmal neu denken und nochmal neu versuchen irgendwie. Ich habe mich richtig darauf gefreut, dass der rankommt im Geschichtsunterricht.
Ja.
Und als er dann drankam und ich gesagt habe, was ich dazu denke, musste ich den Raum verlassen. Und es war einfach gar nicht so frei, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ne? Und dann kam Gott sei Dank ein alter Freund von mir, ein Chilene, der mit seiner Familie, dem habe ich auf dem ersten Album auch einen Song geschrieben, Yuri Garate, der ist dann auch Schauspieler geworden, der ist mit seiner chilenischen Familie nach Brandenburg gezogen.
Aha.
Die sind damals geflohen sozusagen, der Vater war Anwalt und die sind dann in einer Platte in Brandenburg gelandet. Ich weiß nicht, ob das jetzt so der coole Tausch war. Auf jeden Fall habe ich mit dem auch Musik gemacht. Das war ein sehr musikalischer junger Mann damals.
Ja.
Schwul, wusste ich aber nicht. Ich war richtig verknallt in den. Habe ich dann natürlich irgendwann gemerkt. Aber das ist ein richtig guter Freund von mir geworden. Und der kam mich dann besuchen in Hamburg. Da habe ich schon in der WG gewohnt, weil es natürlich auch sehr eng war bei meiner Tante. Sehr spießig und so. Und der wollte eine Aufnahmeprüfung machen an dieser Uhlmann-Schule hieß die damals, bevor sie die Stage School wurde. Und es war quasi eine private Schauspielschule. Und hat sich darauf vorbereitet und wollte da vorsprechen. Da habe ich gesagt, ey, ist ja cool und so. Ich habe ihn dann abgehört und hat gesagt, ist total easy. Kaufst dir einfach so ein gelbes Reklambuch, suchst dir eine schöne Rolle aus und sprichst sie vor.
Ja.
Eine klassische, eine moderne und ein Song. That's it. Und ich so, oh, das will ich auch machen und so.
Ja.
Und dann hat er mir ein bisschen geholfen, dann haben wir uns zusammen vorbereitet und haben da beide vorgesprochen und wurde auch beide genommen. Wir haben dann beide da zusammen studiert. Und der unterrichtet heute hier in Berlin an der Schauspielschule. Und lebt glücklich zusammen mit seinem Mann und ist halt sozusagen eigentlich schuld daran gewesen, dass ich überhaupt in diesem Bereich gelandet bin, weil der halt vorbeikam. Ich hatte den bestimmt 2 Jahre nicht gesehen und der hatte halt dieses total interessante, ich spiele jetzt eine Rolle aus einem klassischen Theaterstück und spreche die dir jetzt vor und jetzt mache ich das ganz modern und jetzt mache ich das so und jetzt mache ich das so. Das fand ich irgendwie... Das hat mich irgendwie fasziniert.
Ja.
Und das hat der mitgebracht quasi. Ne? Und dann dachte ich irgendwie so, krass, das will ich eigentlich auch machen. Klingt irgendwie toll.
Zu der Zeit musst du irgendwann in einer Big Band gelandet sein. Und mit der Big Band gehst du sogar auf Tour in Kanada. Was war
also
das?
Also die Big Band, das war eine Big Band aus Wedel.
Ja.
Die sich zusammengesetzt hat aus mehreren Schulen. Und die haben einen Preis gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der damals hieß. Und ich hatte damals in Wedel, ich habe so eine Schulbände aufgemacht quasi. Also ich bin ja vor dem Abschluss des Abis, bin ich ja an die Schauspielschule gewechselt, habe aber noch auf der Abi-Feier mit der Schulband gespielt, weil ich hatte die ja quasi aufgebaut und ich habe die dann so noch unterstützt. Also ich bin dann quasi vom Studium wieder zurückgegangen und habe auf die Abi-Feier gespielt. So auch echt total lustig.
Was habt ihr gespielt mit der Abi-Band? Weißt du das noch?
Ja, nur Covers. Das war eine reine Coverband. Ja. Also von so ein Songs wie, also querbeet von Don't Worry, Be Happy bis Pointer Sisters. So.
Ja.
Halt einfach so Fun. Was war die Frage?
Die Big Band.
Ach so, genau. Und die hatten damals irgendeinen Preis gewonnen und der Pianist spielte Saxophon in der Big Band. Und der hat gesagt, wir brauchen eine Sängerin.
Aha.
Und du singst doch so gerne Jazz und hörst doch so gerne Jazz. Willst du nicht mit uns ein bisschen proben, dass wir ein paar Jazz-Standards uns draufhauen? Und dann hat er mich diesem Leiter vorgestellt von der Big Band. Das war irgendein Musiklehrer von einem anderen Gymnasium, ich glaube vom Hamburger Gymnasium. Und dann habe ich mit denen ein paar Mal geprobt und dann bin ich mit denen tatsächlich nach Quebec geflogen. Und dann haben wir quasi die Kanadier so ein bisschen bespielt.
Ja.
Dann wurden wir so ein bisschen rumgereicht und sind wieder zurückgeflogen. Das war cool.
Krass.
Ja, es war auch...
Vor allem, ich meine, du warst ja noch gar nicht so wahnsinnig lange aus dem Osten weg und plötzlich fliegst du schon über den großen Teich nach Kanada.
Nee, das war halt, also diese Musik ist so, also durch mein Leben, muss ich sagen, zieht sich das, dass die Musik eigentlich immer... so ein Weg war, super gut klarzukommen oder Leute kennenzulernen. Ich habe ja auch mal, als ich schon studiert habe, ich hatte so einen Traum, dass ich mal nach New York muss.
Mhm.
Ich wusste nicht warum, aber ich wusste, ich muss irgendwie schnellstens mal nach New York und diese Stadt sehen, weil das hat mich immer fasziniert. So alles, was ich, jeden Film, wo diese Stadt aufgetaucht ist und so, das fand ich irgendwie alles geil, dann dieses Velvet Underground Ding und ich war irgendwie so, dachte irgendwie so, irgendwie scheint da ja alles zu gehen und dachte, vielleicht fliege ich da mal hin und komme nie wieder zurück oder so. Also ich hatte so einen New York-Tick.
Ja.
Und dann habe meine Eltern haben gesagt, wenn du das studieren willst, dann musst du das schön alleine machen, weil wir finanzieren es nicht.
Ja.
Meine Eltern hätten halt gern gehabt, dass ich Medizin studiere oder Jura oder irgend sowas Vernünftiges. Mindestens an der Henry-Nann-Schule ein anständiger Journalist werde, aber nicht irgendwie so Schauspieler und so ein Quatsch. Das fanden die halt so richtig so, wozu ist man gut in der Schule, wenn man denn sowas macht?
Ja.
Ne? Also die waren not amused. Und ich habe in Hamburg, gibt es eine Kneipe, also ich habe angefangen in Ottensen in einer anderen Kneipe, das war so eine Frühstücks- und am Wochenende Partykneipe, da habe ich angefangen mit Klos putzen. Habe mich dann aber hochgearbeitet zum Barkraft im Familieneck hieß das damals, gehörte das einem türkischen Menschen namens Orhan, Nachname weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, da habe ich wirklich richtig gut Geld verdient Und den, das war auch ein sehr netter Typ, habe ich gefragt, ob er mir sozusagen Vorschuss gibt, weil ich nach New York will. Ja. Und wir hatten quasi Semesterferien und ich hatte aber noch nicht genug Geld zusammen. Ja. Und der hat mir dann einen Vorschuss gegeben. Ich habe da ja schon gearbeitet eine längere Zeit. Das heißt, der fand mich vertrauenswürdig. Und dann bin ich nach New York geflogen und habe im Flieger fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil ich dachte, ey Anna, du bist einfach so, du sprichst so schlechtes Englisch. Du weißt gar nicht, wo du dahin sollst. Wie willst denn du eine Unterkunft finden? Ich hatte, Internet gab es so in diesem Sinne noch nicht.
Nee,
und ich konnte jetzt nicht mal eben bei Airbnb ein Zimmer mieten oder so. Ich bin halt einfach dahin geflogen, ganz alleine. Und ich hatte aber diese Jazznoten von der Big Band eingepackt und dachte, mit Musik scheint alles zu gehen.
Ja.
Und ich hatte von Open Microphones gehört, sozusagen. Also ich hatte in Hamburg ein bisschen was zu tun in einer, auf der Reeperbahn gab es so einen Nachtclub, Angie's Nightclub.
Ja.
Da lebte Angie noch.
Ja.
Und Angie war so ein, ich würde sagen, Transsexueller, Schwarzer und darf man ja heute auch nicht mehr sagen, People of Color.
Ja.
Und also eine ganz tolle Persönlichkeit und die hatte halt, sie hatte diese Bar und da kamen immer Musiker aus New York, die in Deutschland auch gearbeitet haben und die dann sich zusammengetan haben und da gespielt haben. Es war immer mit Live-Musik am Wochenende, es war total geil und da habe ich auch mit ein paar Musik gemacht und die haben mir immer erzählt vom Open Microphone in New York.
Ja.
Also, dass man in den Zeitungen, in der Tageszeitung lesen kann, wo Open Mics sind und dann kann man da einfach hingehen und mit Leuten Musik machen und das war mein Plan sozusagen. Und naja, egal, auf jeden Fall hatte ich dann mega Panikattacke im Flugzeug, weil ich dachte, ich bin so bescheuert, das ganze Geld, ich habe das jetzt ausgegeben, für was? Ich weiß gar nicht, was ich da soll und so, bin ich eigentlich doof. Und dann bin ich ausgestiegen und dachte, okay, ich setze mich jetzt einfach in ein Taxi und frage, ob der mich zu so einem Jugendherberge fahren kann, also so ein billiges Hostel. Und der Typ sprach schlechter Englisch als ich, war ein Inder und dann dachte ich, ja, das ist doch geil. Also, und dann war mir die ganze Angst verflogen.
Ja.
Dann hat er mich auch wirklich in so eine echt ganz coole Herberge gefahren, da, wo ich für ein cooles Zahler ein Zimmer gekriegt habe. Es war auch wirklich nice mit einem netten Frühstück und so, damals schon. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, habe mir eine Zeitung geholt und habe wirklich mir, also ich hatte, es gab ja, das muss man wirklich dazu sagen, es gab kein Handy, wo man eingeben konnte.
Nee, natürlich.
Deutsch, Englisch, Google Translate, Open Microphone und so. Ich hatte mir das alles aufgeschrieben, wie das heißt, wie das buchstabiert wird, tralala. Und dann habe ich das gesucht. Ich habe drei gefunden, bin zu allen drei hingegangen, habe am ersten Tag so viele tolle Leute kennengelernt, dass ich dann diesen kompletten Monat in New York verbracht hatte. Ich hatte ja noch kein Rückticket gebucht.
Ja.
Und ich hatte eine richtig coole Zeit da. Und das hat alles über die Musik funktioniert.
Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Das ist ja echt ein Abenteuer.
Also Musik ist halt so ein, also das ich glaube, im Osten war für mich Musik so eine, zum Reinspringen und so vergessen, dass es so Grenzen gibt, dass man da so ein bisschen gefangen war. Ne?
Ja.
Also was man gerade als Jugendlicher extrem gespürt hat, das hat einen die Musik vergessen lassen, würde ich sagen.
Mhm.
Und dann später war das immer so, auch trotzdem das Tor zur Welt, zu jedem, mit egal, ob du die Sprache sprichst, egal, ob du dich verstehst, ob du dir mega sympathisch bist oder auch vielleicht gar nicht, du kannst immer dich auf so einer Ebene mit Musik treffen. Und das finde ich halt total faszinierend.
Du bist ja mit Anfang 20, also Anfang der 90er in Hamburg. Du bist an der Stage School of Music, Dance and Drama. Und du findest dann auch über die Musik zur Schauspielerei. Und da, zu der Zeit, ich meine, die Mauer ist gefallen, die narrenfreien 90er beginnen, es gibt Kabelfernsehen und MTV, Nirvana bringen die bringen Subkulturrock weltweit bis an die Spitze der Charts. Die Technokultur erlebt in Deutschland höchste Höhen und Anna Loos ist eigentlich zum ersten Mal so richtig vogelfrei, habe ich den Eindruck, in einer großen, ja, in einer deutschen Großstadt. Was war das für dich für eine Zeit dann damals? Was hast du erlebt? Bist du auf Konzerte gerannt oder wenn du das Geld dafür hattest? Oder wie war das denn, also wenn du gerade nicht in New York warst, wie war das denn da in Hamburg?
Das war ja nur eine Reise.
Ja.
Also ich habe nicht so viele Reisen gemacht in dem Alter, weil ich ja nicht so viel Kohle hatte ich nicht. Aber Hamburg war toll. Ich war jetzt nicht so ein Party-People, muss ich zugeben. Also ich bin zu privaten Partys gegangen. Ich hatte halt nicht viel Geld. Ich habe halt für mein Studium selber gearbeitet, ne? Also für die Miete und so.
Ja.
Meine Eltern haben mir schon immer ein bisschen was rübergeschoben, wenn ich da war. Aber ich war auch nicht viel zu Hause in der Zeit. Und ich fand es aber auch gut. Also ich bin abends arbeiten gegangen und morgens aufgestanden und der Tag an dieser Schule hat ja immer mit der Ballettstange angefangen. Also ich glaube, diese Affinität zum Schauspiel habe ich vor allem zwei Lehrern zu verdanken, die noch aus dieser Ullmann-Schule stammten und an dieser Stage School dann unterrichtet haben. Das war einmal die Erla Prolius. Das ist eine Schauspiellehrerin gewesen dort an der Schule. Und das andere war ein Franzose, nämlich Dominique Leparc. Das war auch ein Schauspiellehrer. Und die waren... Also das waren zwei so faszinierende Lehrer, die haben einfach bei mir total diese Lust an Schauspiel geweckt.
Ja.
Beide. Und die haben mich, glaube ich, auch dahin gebracht, dass mich das einfach so überdurchschnittlich interessiert hat, also mehr als alles andere. Ne? Also für mich war dann Tanz und so, das war nur, das muss man als Schauspieler ja auch drauf haben. Also diese Körperlichkeit, ja, das ist auch wichtig. Ne? Also man muss seinen Körper... Man muss wissen, wie der funktioniert und man muss den einstellen können, man muss veränderliche Körperlichkeiten trainieren und so. Das ist schon auch als Schauspieler sehr wichtig.
1994, da kommt ja dann auch alles zusammen eigentlich, denn...
Aber warte, ich wollte noch eine Sache sagen. Und zwar, also was interessant war in Hamburg dann für mich, war diese Hamburger Schule, ne? Also
ach so, ja, natürlich.
Tokotronic, ja, klar, ja. Also die Band, wo ich immer dachte, eigentlich klingen die live gar nicht so gut. Also ich war wirklich gute Bands gewohnt aus dem Osten, also so technisch.
Ja,
also,
ja.
Ich liebe das, wenn eine Band so ein Klangkörper wird. Also wenn ich unten stehe oder sitze oder wie auch immer, aber wenn ich merke, dass die so cool zusammen spielen, dass ich das Gefühl habe, dass die ein Klangkörper wären, ein musikalischer, den es quasi einzigartig da dann existiert. Und das waren die gar nicht, die waren eher so schepperig, aber irgendwie haben die mich trotzdem fasziniert.
Ja.
Und dann, was fand ich noch interessant? Bernd Begemann fand ich total interessant damals da. Und das war so, dann kam Selig irgendwann.
Ja.
Ne, mit dem ersten Album, dieses gigantische Album von denen. Also ich habe den Jan dann auch kennengelernt, hat mich auch total fasziniert.
Ja.
Also hat mir auch zum ersten Mal, das war glaube ich das erste deutschsprachige Album, wo ich als junger Mensch gedacht habe, das ist geil.
Das ging mir tatsächlich
ähnlich. Das ist echt geil und das geht auf Deutsch, das ist ja krass. Also das war so wow, war ein richtiger Wow-Effekt für mich. Und das war alles so die Hamburger Zeit.
Ja, stimmt. Ja, klar. Das Hamburgerische an sich und was da passiert ist, wollte ich auch eigentlich gar nicht außen vor lassen. 1994, da landest du im Imperialtheater. Das ist ein Theater, was ein ehemaliges Kino und dann später sogar Pornokino war. Mit 277, mit 277 Plätzen. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist Grease das erste Musical, was dort aufgeführt wurde. Und da bist du dann Teil von. Das heißt, da kannst du dann singen, schauspielen, tanzen, da kannst du dann zum ersten Mal eigentlich alles zusammenbringen, ne?
Genau. Richtig.
Und das erste Mal, dass du dann auf einem Tonträger auftauchst, das ist 1998. Das ist der Soundtrack zu Kai Rabe und die Vatikankiller. Und da bist du mit Anna Loos Rosebud gelistet mit dem Stück Who Wants to Fall Asleep Without a Lover's Kiss.
Mhm.
Und ich habe den Song im Netz zum Verrecken nicht finden können und deshalb auch nicht gehört. Also klär mich bitte auf, wie klingt der auf?
Ja. Who wants to fall asleep without a da 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 da? So ging das, weiß ich noch.
Ja.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir das auch geschrieben haben. Das gab es, glaube ich, auch noch gar nicht. Das haben wir, glaube ich, quasi für den Film gemacht. Ich frage mich jetzt allerdings, ob ich das alleine gemacht habe.
Und wo kommt das Rosebud her? Also war das so dein Künstlerinnenname
Rosebud,
innerhalb dieser...
Es gibt doch diesen einen Film,
ja,
ne?
Ja, genau.
Und der hat mich auch so fasziniert, dann dachte ich irgendwie so, ja, das wäre ein schöner Künstlername. Da war ich aber noch auch sehr naiv. Ja. Ich meine, das ist ja, glaube ich, auch ein geschützter Name mittlerweile.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Weiß es auch nicht, wenn, ehrlich gesagt.
Ist Citizen Kane nicht längst allgemein gut und man da und das nicht, Copyright abgelaufen?
Also für Rosebud war für mich so voll von dieser Emotion aus diesem Film. Dachte ich irgendwie, das bin irgendwie ich. Ja. Aber das war so ein jazziger Song, den ich gesungen habe in dieser Rolle da am Klavier.
Ich hatte das vermutet, weil es natürlich dann auch zu eben, Kai Rabe ist ja dann so eine Art Retro-Krimi-Komödie, meine ich.
Aber ich weiß noch, wie er ging.
Ja. Und dann, dann nochmal 2 Jahre später, da hast du dann mit My Truth den Titelsong zum Medizin-Thriller Anatomie aufgenommen.
Ja, das war auch so witzig. Bei mir sind es immer so witzige Zufälle. Also im Prinzip hatte ich mit dem Michel van Dijk kennengelernt und ich mochte den unglaublich als Musiker so und auch als Mensch. Das ist ein ganz spannender Typ und hab mit dem angefangen zu arbeiten und beim Drehen sitzt man ja immer in so einem Trailer und langweilt sich zu Tode, wenn man eine kleinere Rolle spielt.
Ja.
Wenn man eine große Rolle spielt, hat man echt ganz schön zu tun und langweilt sich nicht so sehr. Aber weil das Gretchen war mal dran, mal nicht dran. Ja, also ich hatte viel Zeit.
Ja.
Ich hatte eine E-Gitarre mit, einen Verstärker und einen Laptop und hab schon so ein bisschen rumprobiert an unserem Song. Und der Regisseur hat vor meinem Trailer einen Kaffee getrunken und hat das gehört. Da war der Song noch nicht ganz fertig. Da habe ich gerade dran gearbeitet.
Ja.
Und hab mir das dann so hin und her geschickt mit dem Michel. Ne? Und dann kam der rein, Stefan Rujovitski, und hat gesagt, was ist denn das? Was ist das für eine Nummer? Das ist meine eigene. Der so, kann ich die für einen Film haben? Ich so, ist noch gar nicht fertig. Dann mach sie fertig. Und dann habe ich Michel angerufen und gesagt, wir müssen die Nummer fertig machen. Der Regisseur will die vielleicht für einen Film haben.
Ja.
Und zwar hatte er schon im Kopf diese Szene, wo ich auf dem Seziertisch, da gibt es so eine Szene, da tanze ich irgendwie auf dem Seziertisch halb nackt. Und dann dachte er so, das ist die Nummer dafür. Ja. Und das wurde die dann auch. Und das war dann, das war witzig. Also
es gibt auch ein interessantes lacklederndes Video dazu.
Das hat auch, dann habe ich zu Stefan gesagt, das ist der Regisseur vom Kinofilm, mittlerweile ein sehr bekannter Regisseur, damals war er noch nicht so bekannt. Dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, jetzt musst du mit mir auch das Video drehen.
Ja.
Ist dir schon klar, ne? Ja. Weil du bist schuld, dass das Ding jetzt irgendwie hier so genäht wird. Und dann hat er gesagt, mache ich. Wir treffen uns im Abrisshaus in Österreich. Dann haben wir uns in Wien in so einem Abrisshaus getroffen. Du bringst ein paar Tänzer mit. Und ich bringe eine Filmcrew mit, dann drehen wir das Video und so haben wir es gemacht.
Ja, der Song ist auf jeden Fall ganz interessant. Der ist auf jeden Fall so ein Kind seiner Zeit. Also da steckt, finde ich, ein Funken so Rammstein-Rock drin, diese Gitarrenriffs, aber dann halt auch so Big Beat und synthetische Streicher. Also da kommt eine ganze Menge zusammen.
Also Rammstein finde ich übrigens auch toll. Ne?
Ja.
Also abgesehen davon, dass ich die natürlich kenne.
Ja.
Ist es für mich, also ich finde, dass die so einen Traum gelebt haben und ich finde es so toll, dass eine Band, in einer Band Musik machen ist immer auch schwierig, weil so viel Kompromisse gemacht werden müssen und weil jeder Künstler hat natürlich auch ein großes Ego.
Ja.
Und natürlich ist das eine Aufgabe, dieses Ego irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, aber es ist schwierig. Ne? Und in einer Band leiden diese Egos immer. Und dass sie das irgendwie nach so vielen Jahren immer noch schaffen, miteinander so toll Musik zu machen, das finde ich richtig großartig. Ja. Also ganz, ganz toll finde ich die.
Der Song an sich hat natürlich so eine gewisse kühle Atmosphäre. Dieser weit weniger unterkühlt wiederum, finde ich, sieht man dich dann im gleichen Jahr. Also auch eben 2000 als Sängerin im Film Halt mich fest. Und darin hast du eine Band mit Jan-Josef Liefers und Jan-Gregor Kremp. Und in dem Film spielt ihr am Ende den Titelsong, aber ihr covert eben auch Purple Rain von Prince und Living Next Door to Alice von Smokey. Und es wirkt so wenig, als hätte Regisseur...
Nick Cave covern wir auch.
Ah. Und,
not the end, love is not the end. Spielen wir da auch.
Und
jetzt, eine lustige Mischung auf jeden Fall.
Aber es wirkt so ein bisschen, als hätte Regisseur und Drehbuchautor Horst Scherber, ja, dir diesen Song nahezu maßgeschneidert. Nun weiß ich natürlich nicht, ob dem so ist, aber wie hat sich das damals ergeben, dass du in diesem Film eine Rocksängerin spielst, die du ja dann auch, also die Rolle wirkt ja so als wäre sie für dich gemacht worden.
Ja, manchmal muss man einfach ein bisschen Glück haben. Yeah. Also das ist halt, tatsächlich ist es so, manchmal muss man, also was hilft, ist ganz viel Talent und Fleiß und ja. Disziplin, aber manchmal braucht man eben so ein bisschen Glück. Und in dem Fall war das Glück, Horst Scherber ist ein Autorenregisseur. Mhm. Das heißt, an diesem Film und an diesem ganzen Projekt hatte der schon 4 Jahre gearbeitet,
ja.
Bis er überhaupt ein Casting gemacht hat. Zu ja. diesem Casting hat er mich dann eingeladen.
Ja.
Und dieses Casting hat er 1 Jahr vor Dreharbeiten gemacht. Also sehr, sehr früh ist er in diese Castingzeit gegangen, weil er sich gedacht hat, diese Leute müssen ja alle noch diese Musik lernen. Und da er ein total authentischer ja. Autorenregisseur ist, hat er auch gedacht, nee, die müssen es nicht nur zum Drehen lernen, die ja. müssen alles live spielen. Also ja. alles, was man in dem Film sieht, da ist nichts vorher aufgenommen, es ist alles live gespielt. Der Typ hat uns 1 Jahr lang probieren lassen, zusammen. Wir mussten in kleinen Clubs spielen in Köln, in Kneipen, würde ich eher sagen. Und hat auch Spaß gemacht. Ja. Also es war auch ja. total interessant. Lars Rudolf war ja auch ein Bandmitglied. Der hat sich quasi allerdings am Anfang des ja. Films das ja. Gehirn rausgeschossen, also wie Kurt Cobain quasi.
Ja.
Da hat er diesen Kurt Cobain-Tod aufgenommen. Aber der musste am Anfang auch noch mit probieren, obwohl er eigentlich den ganzen Film über tot ist, was auch super lustig war. Das war halt eigentlich so ein großes Glück irgendwie. Also ich habe das auch so empfunden, als ich dann das Buch, beim Casting habe ich ja nicht das ganze Buch gelesen, sondern das habe ich erst gelesen, als ich die Rolle bekommen habe. Und ich war eine relativ unbekannte Schauspielerin und ich musste beim Casting auch singen und ich hatte 2 Songs vorbereitet. Ach, was waren das nochmal? Ich habe irgendeinen Country-Song gesungen von Dolly Parton.
Den Jolene im Zweifel, den du kürzlich noch als Seepferdchen in The Masked Singer gesungen hast?
Nee. You packed in the morning, I stare out the window and I think about where you might be. I've written you letters that I'd like to send. Da, 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 da. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. auf jeden Fall, den habe ich gesungen und irgendein Rockding.
Ja.
Und dann hat der mich echt genommen. Und dann dachte ich so, krass, ich spiele in einem Film die Hauptrolle und ich darf auch noch singen. Ja. Und dann habe ich auch noch meinen Mann kennengelernt.
Ja, oben rein, ja genau.
Also das war ein großes Glück.
Ja.
Ne? Das gehört eben auch dazu, zum Leben.
2006, da darfst du die Hauptrolle der Sally Bowles in der Berliner Musical-Inszenierung von Cabaret spielen. Und vor dir sind ja bereits Liza Minnelli oder Dame Judi Dench in diese Rolle geschlüpft. Aber nicht nur das, sondern 2006, da spielst du nicht nur Musical, sondern du tauchst mehrfach im TV auf und trotzdem schaffst du es noch irgendwie, als Sängerin mit der Band Silly auf Tour zu gehen. Und die Band, die gründet sich ja 1978 in Ost-Berlin und veröffentlicht 8 Alben, bis Sängerin Tamara Danz dann 1996 verstirbt. Und du übernimmst für 12 Jahre die Nachfolge, nimmst 3 oder 3,5 Alben mit Silly auf. Wie bist du da damals reingerutscht und hattest du anfangs Skepsis, ob du Tamara Danz Nachfolge wirklich antreten solltest?
Das ist ja lustig, wie du das aufzählst. Also tatsächlich hat Cabaret ein bisschen was mit Silly zu tun.
Ja.
Also ich habe mein erstes Kind bekommen, die ist heute 20, Lilly, also vor 20 Jahren.
Ja, ja.
Und nachdem Lilly auf der Welt war, oder schon als ich hochschwanger war mit ihr, also ich hatte mir vorgenommen, dass ich dann erstmal kennenlernen muss, dieses Kind, und mich da so ein bisschen einarbeiten muss in die Mutterrolle und jetzt nicht gleich wieder wie blöde, wenn das Kind 3 Monate ist, losarbeite.
Ja.
Und ich habe dann aber gemerkt, als Lilly auf der Welt war, dass ich jetzt nicht den nächsten Film drehen kann. Also ich wollte irgendeine andere Herausforderung machen oder kennenlernen. Und dann habe ich meiner Agentin gesagt, ich würde gerne Theater spielen.
Ja.
Aber nicht fest, sondern ich will ein Stück spielen, möglichst wo Gesang dabei ist.
Ja.
Und da kam dann ein Amerikaner namens Vincent Patterson, der für das Spiegelzelt diese Regie übernehmen sollte und hat ein Casting gemacht für Sally Bowles.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, Cabaret kenne ich, den Song kenne ich, gehe ich da mal hin. Dann bin ich da hingegangen, habe den Song getrailert, mit Baby bin ich da hingegangen, ist doch Lilly hier, habe ich diese Nummer gesungen und der Typ hat gesagt, ich nehme dich. Und dann habe ich 270 Vorstellungen Cabaret gespielt, die Sally Bowles. da war es echt ganz schön Energie, also das war ganz schön energetisch. Also, ja, also das war, ich weiß noch, das war das erste Jahr, da war Lilly dann glaube ich schon 2, als wir das aufgeführt haben. Und da war die auf jeden Fall immer krank und ich bin immer vom Theater nach Hause gekommen, habe das Kind übernommen. Meistens hat die dann irgendwie gehustet oder manchmal hat sie auch gebrochen. Und dann habe ich mir irgendwie immer gefühlt die halbe Nacht um die Ohren geschlagen, bin dann irgendwie eingeschlafen, um wieder aufzustehen. Das war lustig.
Ja. Und anstrengend, glaube ich.
Anstrengend. Aber ja. Bei der letzten Vorstellung kam dann ja. Richie Barton ja. und Uwe Hasbecker auf mich zu. Die hatten sich nämlich Tickets besorgt
ja.
und haben mich gefragt, die hatten so ein Ding aufgemacht mit vielen Sängern.
Ja.
Das lief aber schon. Die waren schon voll, die haben schon...
Genau, Silly and Friends, ne?
Genau. Ja. Und ob ich da nicht mitmachen will.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann mir das ja mal angucken, ob wir uns in Münchhofen im Studio mal treffen können. Da habe ich gesagt, klar. Dann bin ich da, hatten wir uns, glaube ich, 2 Wochen später verabredet. Dann bin ich da hingefahren. Dann kamen die so mit so einem Stapel Texten, so hier, ja. kannst du schon mal, nimm mal, lass mal, was willst du denn davon probieren? Da habe ich gesagt, kann ich alles auswendig? Und diese ja, das habe ich ja als ja. Jugendliche gehört.
Ja.
Ne? Also ich war auch auf den City-Konzerten und für mich war Tamara Danz schon so eine Ausnahmesängerin. Also ja. ich fand die richtig cool.
Ja.
Und ich fand Silly vor allen Dingen toll. Also ich mochte das, wie die komponiert haben. Ich mochte die Art, wie sie Texte verpackt haben.
Ja.
Und dann haben sie sich ein bisschen gewundert, dass ich das alles auswendig kennen kann und fanden es auch ganz toll,
ja.
meine Performance bei ihrem Studio.
Ja.
Und dann bin ich nach Hause gefahren. Ich fand es auch total nett. Und dann bin ich aber aufgewacht am nächsten Morgen und habe gedacht, das finde ich alles scheiße mit so vielen Sängern und so, das wird nichts. Also ja. entweder hat die Band eine Seele
ja.
und das ist eine Frontfrau oder ein ja. Frontmann
ja.
oder die machen so einen Flohmarkt, ja. so einen Ausverkauf, das finde ich irgendwie, fühlt sich komisch an. Und dann habe ich denen gesagt, habe ich die angerufen und gesagt, ich möchte mich nochmal mit euch treffen.
Mhm.
Und dann haben die, im Nachhinein haben die mir dann erzählt, dass sie dachten, ich sag ab,
ja.
aber ich habe dann gesagt, okay, ich freue mich, dass ihr euch das vorstellen könnt, dass ich bei euch singe mit all den anderen Leuten. Aber ich sage euch jetzt was, ich mache das entweder alleine oder gar nicht. Und, weil ich finde das so,
ja.
mit so vielen verschiedenen Stimmen und jeder macht dann so sein Ding draus mit all diesen Egos.
Ja.
Wenn ihr euch neu erfinden wollt, dann müsst ihr das mit einer Person machen und ich würde mich anbieten. Und ich hatte so ja. gar nicht ja. so Angst, Tamara Danz.
Ja.
Tamara Danz war damals ja schon 10 Jahre tot. Ne?
Also, ja, genau. Das, ja.
das ist jetzt ja auch schon viele Jahre her, aber
ja.
Die Band hat da geruht, die haben nichts gemacht und dieses, ich hatte mir dann, die hatten mir noch, das habe ich noch gemacht, bevor ich ins Bett gegangen bin und am nächsten Morgen aufgewacht bin und dachte, nee, so geht das nicht, habe ich mir noch so ein Videomitschnitt angeguckt, wo eben 7 Sänger, jeder ja. seine Interpretation gemacht hat. Das war total toll. Das hat natürlich jeder ja. auch schön gemacht. Aber es war eher so wie so ein Charity-Konzert. Es
ja.
hatte nicht den Charakter einer Band.
Ja.
Es hatte halt nicht diese Stimme, diese Seele. Es hatte keine authentische Ader. Es war ja. irgendwie, es war ein netter Flohmarkt, aber nicht ja. mehr. Es war nichts.
Ja.
Ne? Und das habe ich denen dann halt gesagt am nächsten Tag. Und dass mir das einfach auch um die Band so, wofür die für mich standen,
ja.
total leid tut.
Ja.
Und dass das einfach so nicht geht, dass sie da einen Fehler machen. So war so meine Überzeugung.
Ja, ja, ja,
halt.
Ja, ja, ja.
Und dann haben die gesagt, ja, mach doch erstmal diesen einen Sommer mit. Die hatten noch 5 Konzerte. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe dann gesagt, okay, und könnt ihr euch ja dann überlegen, ob ihr mit mir weitermachen wollt oder nicht. Und dann haben sie sich das überlegt und haben gesagt, ja. Und dann haben wir erstmal, haben die mich über alle Bühnen des Landes gescheucht, würde ich sagen.
Mhm.
Wir haben ja erstmal ein paar Jahre nur live gespielt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne ein Album mit euch machen. Und ein Album machen, also wer mehr als ein Album oder auch eins reicht ja auch gemacht hat, weiß, es ist einfach viel Arbeit. Also
ja.
so ein, in diesen Writing-Prozess zu gehen, sich zu überlegen, was will ich denn da in welche Form gießen. Dann hat man irgendwie seine ersten Songs, dann überlegt man, irgendwann, wie man die hinstellt, wie das klingen soll und so, ne? Dann
ja.
muss man das alles aufnehmen. Das ist alles so, das ist schon anstrengend, diese ganze Phase, diese ganze Kreativphase mhm. ist schon, das laucht einen auch so aus und man hat ja erstmal
ja.
nichts. Also man hat ja dann schon das Produkt sozusagen, also die Songs sind dann ja irgendwann fertig.
Ja.
Aber dann hat man so viel Zeit damit verbracht, dass man auch gar nicht mehr weiß, ist das jetzt geil oder oder habe ich das jetzt so gemacht, wie ich das eigentlich machen wollte? Oder habe ich mich jetzt da doch irgendwie zu sehr vom Produzenten zu quatschen lassen oder so? Also es ist auf jeden Fall eine total anstrengende Phase. Und das wusste die Band natürlich. Mhm. Ne? Ich habe mir dann irgendwann, habe ich einen Redakteur getroffen, der Soko Leipzig macht, und habe ihm gesagt, also ich hatte da ja schon ein paar Jahre gespielt mit der Band als alleinige Sängerin, und ich habe ihm, der hat dann gesagt, er ist auch Silly Fan, habe ich gesagt, na mach doch mal eine Folge, wo wir Hauptrolle spielen und dann kommen wir mit einem neuen Album, wir wollen jetzt sowieso eins machen. Und der fand das dann so toll, die Idee, weil ich hatte mit dem in England gedreht, so ein Zweiteiler, da war er auch Redakteur, dass er mich eine Woche später anrief und gesagt hat, ey, ich arbeite da jetzt dran, das heißt, ihr macht jetzt bitte das Album. Dann bin ich zu Ben gegangen, habe gesagt, Leute, ich kriege uns unter bei Soko Leipzig, das ist eure Hometown quasi, die machen eine Folge nur mit euch, die schreiben die jetzt, das heißt, wir müssen uns jetzt auf den Hosenboden setzen und dieses Album mal anfangen zu schreiben.
Ja.
Das haben wir dann auch gemacht. Und als wir Soko Leipzig gedreht haben, hatten wir das Album noch nicht fertig. Da hatten wir nur 4 Songs.
Ja.
Und diese 4 oder 3 von den 4 haben wir da auch bei den Dreharbeiten gespielt. Dann haben wir das Album weitergemacht. Und als der Film, das ist ja immer so, dauert immer ein Jahr, bis der fertig ist. Als der Film fertig war, quasi, oder diese Folge, das ist jetzt auch kein Spielfilm gewesen, aber egal. Für uns war es ein tolles Werbeding. Als das Ding fertig war und zur Ausstrahlung bereitstand, hatten wir unser Album auch fertig. Ne? Und das war einfach ein mega Match. Das war das erste Album. Damit haben wir so einen richtig schönen Schub drauf gekriegt. Und wir hatten vor allen Dingen eine gute Motivation für alle. Wir hatten so einen Stichtag. Ja. Bis dann muss das Ding alles fertig sein.
Hilft ja manchmal.
Wir mussten nur noch zurückrechnen, was wir wann zu machen haben. Ja. So, ne? Das hilft total, vor allen Dingen bei so einem schweren Körper wie so einer Band. Also alleine, man weiß ja schon, wie das alleine ist. Ich will jetzt jeden Tag joggen gehen, ich stelle mir die Turnschuhe ans Bett und so weiter und so fort. Aber wie viele Tage schaffe ich es wirklich, die anzuziehen und das zu machen? Ne? Also diese Motivationsbremse, die man selber so ist, das ist halt in einer Band nochmal viel schwieriger, weil das noch viel mehr Bremsen sind, die da reingehauen werden. Ne?
Du musst jetzt leider gleich zum nächsten Termin. Deshalb habe ich noch eine abschließende Frage, die du mir vielleicht kurz beantworten kannst. Und zwar 2014, da bist du auf einem besonderen Tribute-Album vertreten, nämlich auf Poem, Leonard Cohen in deutscher Sprache. Und mit dabei sind unter anderem Reinhard May, Fehlfarben, Nina Hagen, Matzen. Und du hast dir One of Us Cannot Be Wrong von 1968, also von dem 1968 erschienenen Debütalbum Songs of Leonard Cohen vorgenommen und es zu Einer von uns muss sich irren umgedichtet. Hast du dich als große Leonard Cohen-Verehrerin hervorgetan, um auf dem Album zu landen? Und warum ist es der Song geworden?
Also ich, ehrlich gesagt, wurde ich irgendwann gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Und dann habe ich gefragt, welche Songs gibt es denn noch? Und dann gab's halt, dann habe ich so eine Liste bekommen mit Songs und da fand ich den irgendwie, weiß nicht, den fand ich am interessantesten, würde ich mal sagen. Also der lebt ja leider nicht mehr, ist ja leider tot. Ich habe sein letztes Konzert in der O2 Arena mir noch angeguckt. Das war ganz, ganz toll.
Ja.
Ich glaube, der hat ja am Ende überhaupt nur noch live gespielt, weil ihn sein Manager irgendwie mega um die über... Also, weil der irgendwie ihn verarscht hat und er wirklich Geld brauchte, wie es ja oft so der Fall ist leider. Aber das war ein ganz, ganz tolles letztes Konzert. Ich habe den ein paar Mal gesehen. Ich habe den auch mal als jungen Menschen gesehen und oder jüngeren.
Ja.
Ich glaube, ich habe den im Abstand von 20 Jahren, würde ich sagen, 4-mal gesehen, Leonard Cohen.
Ja.
Und ich bin, also er ist anders als Tom Waits, aber ich bin ein totaler Fan von diesen Geschichteerzählern.
Ja,
also und für mich ist Leonard Cohen auch so ein Geschichtenerzähler gewesen, der irgendwie ohne, dass er die Leute anbrüllen muss, wie es im R&B so der Fall ist. So, das ist irgendwie nicht so meins. Ich liebe einfach dieses Geschichtenerzählen. Also wenn ich nicht so angebrüllt werde, dann kann ich irgendwie auch viel besser zuhören.
Ja.
Und ich mag so diese Stimmen, Tom Waits, Leonard Cohen, die sich so reinbohren in mein Gehirn und in mein Herz und so. Also da gehört Leonard Cohen für mich als einer der wenigen dazu. Jeff Buckley vielleicht noch. Der hat auch so eine Wahnsinnsstimme irgendwie.
Ja, ja.
Es gibt einfach so ein paar Typen,
und sich Halleluja von Leonard Cohen vorgeknüpft.
Und sich diesen Song und den
aber so sowas
genailt hat. Ja. Ich habe mal durchgehört, wie viele Covers es gibt von diesem Song. Also ich habe bestimmt nicht alle gefunden, aber es gibt ja auch ganz furchtbare. Und der Typ hat es halt einfach genailt. Der hat ja fast eine geilere Version gemacht, als die Leonard Cohen-Version es ist. Ne?
Ja.
Aber klar, es gibt so ein paar Ausnahmekünstler und zu denen gehört auf jeden Fall Leonard Cohen. Kurt Cobain gehört zu denen dazu. Für mich Chris Cornell.
Mhm.
Ja. Mit dem wollte ich immer mal ein Duett singen. Leider ist er auch schon tot. Wird nichts mehr mit unserem Duett. Also das ist auch so einer meiner Lieblingssänger.
Ja.
Soundgarden, coole Band.
Ja.
Ich finde zum Beispiel die Version von, kennst du Billie Jean von Chris Cornell gesungen? Der hat eine Ballade draus gemacht, so eine Rockballade.
Ja. Ist das nicht sogar auf dem, der hat so ein Coveralbum aufgenommen, oder meine ich, ne? Ist das
weiß
da drauf?
Ich gar nicht.
Ja, aber.
Also ich bin leider gar niemand, der von jeder Band jedes Album auswendig mit jedem Song drauf und so, das weiß ich gar nicht. Also ich weiß nur, dass es die gibt. Ich habe den mal live gesehen, da hat er die gesungen. Und das war so unglaublich. Das ist so eine Rockballade, die der da draus gemacht hat. Auch total stark.
Ja. Liebe Anna, ich danke dir vielmals für dieses wunderbare Gespräch. Geehrte Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und neugierig seid, wie welcher meiner Gäste ausgesehen und in welcher Situation das Gespräch stattgefunden hat, sollte idealerweise den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp oder vielleicht einfach alle drei. Kann nicht schaden. Bleibt mir treu und dann hoffentlich hören wir uns dann bei der nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens wieder. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.